Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Über die 4 Stunden lange HBO-Dokumentation Leaving Neverland vom britischen Regisseur Dan Reed wurde schon viel gesagt, viel berichtet, auch bei uns hier im Programm. Heute und morgen können Sie die 4-stündige Dokumentation auch in Deutschland sehen. Sie läuft bei Pro7 in 2 Teilen. Und sie konzentriert sich vor allem auf 2 Protagonisten, auf Jim Safechuck und Wade Robson. Die erzählen, wie sie als Kinder über mehrere Jahre von Popstar Michael Jackson sexuell missbraucht worden sind.
Myself and Michael would scratch each other here on the palms of your holding your hand, and that meant like you were thinking of them sexually.
Ein Ausschnitt aus Leaving Neverland. Das ist auch nicht nur in den USA ein gesellschaftliches Phänomen, ein problematisches obendrein. Warum? Das wollen wir erörtern. Patrick Wilinski ist im Studio. Patrick, ich erinnere mich, du kamst eines Morgens ins Büro und hast noch mit deiner Jacke angesagt, wie sehr dich die Dokumentation Leaving Neverland beschäftigt hat und wie wahnsinnig groß all das ist, was sie da thematisiert. Dabei konzentriert sich Leaving Neverland ja im Prinzip vor allem auf die Aussagen von 2 ehemaligen kindlichen Wegbegleitern von Michael Jackson. Was an der Dokumentation hat dich so gefesselt?
Ich glaube, erstmal hatte ich eine Haltung, weil der ganze Hype war ja schon da. Seit Sundance haben wir davon gehört, da kommt etwas. Und dann, als es offiziell gezeigt
wurde. Genau, weil die da gezeigt worden ist.
Genau, die Weltpremiere, da gab es auch schon die ersten Proteste. Man wusste, oh Gott, das ist schon so anrüchig. Und bei mir ist die Reaktion, wenn ich den Hype höre, ne, don't believe the Hype. Ich wollte nur mal reingucken und zu sehen, was ist das alles. Und man bleibt dann an diesen 4 Stunden einfach hängen und die Kinnlade rutscht immer tiefer runter. Es ist schon eine Betroffenheit, die man spürt, weil es diese beiden Männer in diesen 4 Stunden wirklich äußerst extrem schaffen, einfach ihr Leben nachzuerzählen, sie und Michael Jackson. Ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass das hier so eine ganz groß angelegte Anklage ist. Es ist ein Film, der einen sehr über eine Ruhe packt. Ich glaube, da hat nicht einmal jemand geschrien oder es gibt nicht diese Szenen, die wir von R. Kelly zum Beispiel kennen, also so Ausbrüche. Es ist in dieser Ruhe etwas, was über einen so hinwegschwemmt.
Die Struktur ist ja auch ganz interessant. Das ist eine 4-stündige Dokumentation. Die ersten beiden Stunden sind ja im Prinzip erstmal so die Anbahnung des Dramas, das dann noch kommt.
Ja, also ich meine, die beiden Jungs sind auf unterschiedlichen Wegen an Michael Jackson geraten, müsste man ja fast schon sagen. Der eine war einfach ein talentierter Tänzer und hat in Australien einen Preis gewonnen, ein Meet and Greet mit Michael Jackson, weil er so gut getanzt hat. Und der andere war ein Jungschauspieler, der mit Michael Jackson in einer Pepsi-Werbung zusammengespielt hat. Und es bahnt sich dann langsam an, wie sich dieses Verhältnis zwischen Michael Jackson und den beiden, nicht nur die Kinder stärker in diesen Strudel von Michael Jackson zog, sondern auch die Eltern. Und der Film ist eine reine Chronologie der Ereignisse. Es gibt keine Zeitsprünge, es gibt Archivmaterial, Fotos, Videos, es gibt aber keinen Off-Kommentar, es gibt keinen Erzähler. Der Film entstand an 3 konsekutiven Tagen in 3 9-stündigen Interviews, die der Regisseur mit den beiden Männern, mittlerweile Männern, und den Müttern und auch Familienmitgliedern geführt hat. Also es ist eine sehr intensive Situation über 3 Tage hinweg. Und dann, das ist ja die große Kritik, die einige an dem Film haben, man hört die zweite Seite nicht, man hört Michael Jackson nicht. Und im Nachhinein, darüber werden wir ja noch reden, ist es vielleicht ein Problem, aber ich will erstmal sagen, dass die Form, jemanden chronologisch dabei zuzuhören, wie er sein bisheriges Leben nacherzählt und das, was ihm da passiert ist, angeblich passiert ist. Das ist der Grundgedanke dieser Doku, dass er 4 Stunden so durchhält. Das ist schon die Alchemie dieser Regie. So eine Tatsachenschilderung. Ne?
Michael Jackson ist ja auch so ein ätherisches Wesen, was er auch immer als Popstar war. Das bleibt ja auch in der Dokumentation und gleichzeitig wird er ja zu einem Menschen, weil man ja sieht, wie er sich befreundet mit dieser Familie Safechuck und da quasi ja fast einzieht.
Ja.
Und das ist auch irgendwie so Teil dieser Magie dieser Dokumentation, weil er sich so viel Zeit nimmt, diese soziale Dynamik zu erzählen, die es da gab zwischen diesen Familien und Michael Jackson, oder?
Ich glaube, bei so einer komplexen Angelegenheit, wo wir wirklich schon gar nicht hier klären können, war Michael Jackson schuldig. Das ist hier immer noch ein Fall von Aussage gegen Aussage, wenn man so möchte. Michael Jackson ist tot. Ob man den beiden Männern glaubt oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Ich für mich kann es auch ganz offen sagen, ich glaube ihnen, weil sie in einem Detailreichtum ein System schildern. Ein System von Michael Jackson und die ihn umgeben um ja, seine Taten oder angeblichen Taten zu decken. Das fand ich sehr interessant und genau was du sagst, Michael Jackson materialisierte sich ja für diese beiden Jungs. Die waren Fans, die Eltern waren übrigens auch Fans und da war er plötzlich da. Und er hat sich ihnen gegenüber ganz anders verhalten, wie er sich der Presse gegenüber verhalten hat, ganz anders gegen sein Management. Also da ist eine Person gewesen der Zeitgeschichte, ein unfassbarer Weltstar, der wahrscheinlich noch ein zweites und drittes Leben hatte. Und die beiden Männer schaffen es jetzt in dieser Dokumentation so ein bisschen, zumindest eine Seite davon aus ihrer Sicht zu erzählen. Ne?
Im zweiten Teil erfährt man dann sehr viel über das perfide System des Missbrauchs, das Michael Jackson offensichtlich geschaffen hat, laut den Aussagen der beiden. Die haben dann auch geklagt, wollten Geld dafür haben und jetzt werden sie auch dafür angegriffen und der Film wird auch angegriffen. Man wirft auch dem Regisseur vor, er sei einseitig unterwegs, er würde verschweigen, dass beide Männer seit Jahren die Nachlassverwalter von Michael Jackson auf Geld verklagen. Ist das für dich ein Problem, auch im Film?
Ja, die Frage ist, wenn es im Film drin wäre, müsste er dann gegen seine Form verstoßen? Er ist als Filmemacher natürlich irgendwie, hat eine Vorstellung, eine ästhetische. Und muss ja journalistisch sein. Ich glaube, man muss ein paar Sachen klären. Leaving Neverland ist keine journalistische Arbeit. Journalisten haben juristische und ethische Grundregeln. Sie müssen die andere Seite nicht nur damit konfrontieren, was sie erfahren haben von einer Seite. Sie müssen ihnen sogar die Möglichkeit geben für ein Statement. Das muss ein Dokumentarfilmer wie er nicht. Auch wenn man das schwer verstehen kann, er muss es nicht. Man kann sich auf eine chronologische, einseitige Variante einlassen, so wie er es gemacht hat. Was er aber hätte tun müssen, ist diese zwei Männer, die ja wirklich offen alles erzählen. Und ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass sie da ungern drüber erzählen würden. Wir hätten vielleicht auf die Frage, warum verklagt ihr die Nachlassverwalter seit, ich glaube, es sind 6 oder 7 Jahren, eine interessante Antwort bekommen, die nicht unbedingt sie diskreditiert als Opfer oder als mutmaßliche Opfer, sondern vielleicht würde man noch erfahren, was für eine Wertigkeit das hat für sie. Vielleicht wollten sie ja gar nicht so an die Öffentlichkeit gehen. Vielleicht war die Klage nur zu sagen, wir sind hier, wir wissen es, wir haben Fehler gemacht. Es ist sehr komplex. Aber die Komplexität, das will ich auch nochmal sagen, führt dazu, dass Leaving Neverland eben nicht nur ein Film über Michael Jackson ist. Das fand ich so interessant, dass in den Diskussionen in Amerika alle gesagt haben, dieses System, von dem du sprachst, von Missbrauch, von Erpressung, von ja, Framing, diese kleinen Kinder, wurde ja gesagt, wenn ihr etwas sagt, kommt nicht nur ich ins Gefängnis, sondern auch ihr kommt ins Gefängnis. Also wieder emotionaler Missbrauch nochmal stattfand vor dem sexuellen Missbrauch. Das ist etwas, was man applizieren kann auf so unterschiedliche Gesellschaftsbereiche, die jetzt auch leider immer wieder ihre Missbrauchsvorfälle aufarbeiten müssen, wie die Kirche, wie der Sport und so weiter und so fort. Darin steckt eine große Allgemeingültigkeit dieser Dokumentation in der Erzählung und es ist auch eine Dokumentation darüber, dass die Popkultur Ende des 20. Jahrhunderts Megagötter geschaffen hat. Megagötter geschaffen hat, die Fans hat, und das Wort Fan kommt ja von Fanatismus, die alle Rationalität links liegen lassen, wie die Mütter, und einfach erlauben, dass ihre eigenen Kinder mit einem fremden Mann im Bett liegen. Und dafür gibt es ja Fotos, da muss ich mal mutmaßlich sagen.
Ein Dokumentarfilm, der auf jeden Fall große Fragen anspricht und der mit seiner Erzählweise nicht alleine dasteht. Immer mehr Dokumentarfilme schildern Taten aus Sicht der Opfer oder Überlebenden und sehen sich ja als Intervention. Patrick, als wir in den letzten Tagen immer wieder über den Film geredet haben, da kamen wir darauf, dass es ja derzeit auch andere Dokumentationen mit einem ähnlichen Ansatz gibt, dass zum Beispiel Surviving R. Kelly, ein Film, in dem Frauen schildern, wie der Rapper und Grammy-Gewinner sie angeblich jahrelang genötigt und missbraucht hat. Die Dokumentarfilme Untouchable oder The Reckoning widmen sich akribisch den Opfern von Harvey Weinstein. Patrick, kann man hier von einem neuen Ansatz des Dokumentarfilms sprechen, befeuert von Bewegungen wie MeToo oder Time's Up?
Es ist vielleicht kein Genre, aber es ist auf jeden Fall die audiovisuelle Aufarbeitung dessen, was Zeitungsjournalisten ja vor gut so 1,5 Jahren in ihren investigativen Geschichten aufgedeckt haben. Und ich finde, das führt so zu zwei Dingen, die man jetzt beobachten kann. Erstens, diese Filme dringen natürlich zu noch viel mehr Menschen durch als jetzt nur diese Artikel, aber auch die mediale Aufmerksamkeit war groß und dennoch Dokumentarfilme erreichen ein größeres Publikum. Und ich denke auch, dass man mit diesen Dokumentarfilmen versucht, ja, die Flamme dieser MeToo- und Times-Up-Bewegung aufrechtzuerhalten. Man möchte nicht, dass das abebbt, bloß nicht in Vergessenheit geraten. Die Gefahr bei der Sache ist natürlich, man muss sich fragen, auf welchen Boden fallen diese Bilder? Und es ist leider ein Boden, der kaum steuerbar ist. Und das sagt ja auch die eine New York Times-Reporterin in der Weinstein-Doku The Reckoning, dass die Öffentlichkeit durch das Internet in gewisser Weise jetzt alle Gewalten in sich vereint, die der Staat ja so schön trennt. Also sie sind Opfer, Ankläger und Richter in einer Person. Und das ist auch schon so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Und das ist ja das Absurde. Die Dokumentarfilme sind zu einem Aufklärung und bieten nun mal denjenigen die Stimme, die jahrelang diese Stimme nicht hatten. Auf der anderen Seite treffen sie auf eine diffuse gesellschaftliche Verunsicherung und zum Teil vertiefen sie sie auch.
Ja, und gleichzeitig diskutieren wir ja auch jetzt über genau solche Filme. Die Frage wäre es natürlich hypothetisch, wenn jetzt das journalistisch total wasserdicht gemacht wäre, würden sie dann auch zu einer solchen Diskussion führen? Aber sie bereiten natürlich auch den Weg zu Vorwürfen der Unausgewogenheit und Einseitigkeit, oder?
Ja, das stimmt. Ich will eine kurze Anekdote loswerden. Ich habe vor knapp 2 Jahren hier für unsere Sendung Tom McCarthy interviewt, den Regisseur von Spotlight. Du erinnerst dich, diesen Spielfilm, der den Oscar gewonnen hat. Er zeigt, wie der Missbrauch der katholischen Kirche in Boston aufgedeckt worden ist durch den Boston Globe. Und ich habe in meinen englischen Fragen immer über die Opfer gesprochen. Und das ist ja das englische Wort Victim. Und dann habe ich in meinen Fragen immer gesagt, the victims, the victims. Und er hat mich sofort unterbrochen und hat gesagt, we don't say victims, we call them survivors. Also wir nennen sie nicht Opfer, wir nennen sie Überlebende. Das Interessante an seiner Aussage ist aber, wie das wir, das kollektive wir, nicht wir, das Filmteam, wir in Amerika. Und genau so wird das überhaupt beworben, diese ganzen Dokumentationen. Auch Surviving R. Kelly, das steht allein schon im Trailer. Hört euch doch jetzt die Überlebenden an. Das heißt, es gibt ein davor, wo man sie nicht gehört hat, oder es ist ein Gefühl, dass man sie nicht gehört hat. Und es gibt jetzt ein danach, wo man sie eben hören soll. Und diese Dokumentationen sagen, ihr müsst jetzt hinhören. Diese Dokumentarfilme sind irgendwie zum Teil eine Momentaufnahme. Es ist schwer davon zu sprechen, dass sie alles aufarbeiten, aber ich glaube, man kommt ihnen sehr nahe, wenn man darüber denkt, jetzt wollen Menschen sich äußern, die das Gefühl hatten, sie haben sich lange nicht getraut und wollen jetzt aber auch eine Kommunikation unter den unterschiedlichen Opfern unterschiedlicher Missbrauchkategorie ineinander treten. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Publika für diese Dokumentation. Und ich glaube, dass vor allem viele, die sich nicht trauen, über das zu sprechen, was ihnen in ihrem Leben passiert ist, dass sie dadurch ermutigt werden sollen, darüber zu sprechen. Es gibt auch, glaube ich, diesen Aspekt.
Ich bin jetzt fast geneigt, über die lange Tradition der Oral History in Amerika zu reden. Also Das Sammelns von mündlichen Zeugenaussagen. Ja. Bleiben wir aber mal beim Dokumentarfilm. Ist dieser Ansatz neu für den Dokumentarfilm? Oder wo siehst du die Vorläufer für Filme wie Leaving Neverland?
Also ich kann jetzt nicht 120 Jahre Dokumentarfilm zusammenfassen.
Mach doch mal kurz in einer Minute.
Man muss nur wissen, dass Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, der Dokumentarfilm, der durch unterschiedliche Phasen gegangen ist, plötzlich einen gewissen Weg genommen hat, der vielen nicht gefallen hat. Und dafür ausschlaggebend waren 2 große Kinoerfolge. Das eine war Errol Morris' Film The Thin Blue Line, in dem er einen unschuldig zum Tode verurteilten durch seine Recherchen aus dem Todestrakt geholt hat. Und auf der anderen Seite gab es einen kleinen Menschen aus Flint, Michigan, Michael Moore, den man erst später kennengelernt hat, der mit seinem Dokumentarfilm Roger and Me 3 Jahre lang versucht hat, ein Interview mit dem damaligen General Motors CEO Roger Smith zu bekommen, weil er damals so viele Arbeitslose in Flint in den Fabriken von GM produziert hat. Und diese beiden Dokumentarfilme haben etwas gemacht, was man davor auf dieser Skala nicht gesehen hat. Errol Morris hat sehr stark mit Reenactment gearbeitet. Wir sind jetzt mittlerweile so gewöhnt daran, dass man Spielfilmszenen in Dokumentarfilmen hat, die Recherchen visualisieren. Das hatte man bis dahin nicht. Und Michael Moore hat halt Michael Moore erfunden, der dann plötzlich vor der Kamera war und subjektiv alles zusammengefasst hat, Fragen gestellt hat, interveniert hat. Und es hat vielen nicht gefallen. Es sind unterschiedliche Worte gefallen. Es hieß dann, das wäre Agitprop oder Dokuganda. Man wollte gar nicht mehr vom Anspruch eines Dokumentarfilms ausgehen, weil die Manipulation der Wirklichkeit und der Fakten zu einem besseren Verständnis von ihnen übrigens man nicht mehr so in Einklang bringen konnte mit diesem Dokumentarfilm, der sich nicht wirklich einmischt. Und seitdem muss man wirklich sprechen, es gibt viele Filme, die dann auch in die Ernährungsindustrie gegangen sind. Super Size Me, erinnert dich daran. Diese Filme werden von einem Millionenpublikum geguckt. Oder Inconvenient Truth mit Al Gore, der eigentlich nur seine PowerPoint-Präsentation gezeigt hat, was das für einen Effekt hatte. Im amerikanischen Kontext, muss man das verstehen, machen diese Dokumentarfilme das, was im amerikanischen Fernsehbetrieb nicht mehr passiert, weil wir es dort mit diesen 24-Stunden-Nachrichtensendern zu tun haben, CNN, Fox News, MSNBC, die ja eigentlich geschichtlich gesehen dafür da wären, solche Dokumentationen zu machen. Die sind aber jetzt so krass in ihrer Meinungs- und Kommentatorenschiene drin, dass es dafür keinen Platz gibt. Und jeder Dokumentarfilmer, der solche Art von Dokumentarfilm macht, sagt ihr, ich mache ihn, um eine gesellschaftliche Debatte aufzurütteln. Das heißt, es ist eine Agenda. Und Leaving Neverland und diese ganzen Dokus, von denen wir gerade gesprochen haben, die sind Teil dieser Bewegung. Sie wollen etwas bewegen und sie haben eine Agenda und nutzen dadurch Mittel, die zum Teil auch manipulieren. Ja klar, das machen sie, das muss man verstehen. Das sind jetzt keine neutralen Draufblicke auf große Ereignisse.
Genau, sie wollen Interventionen sein zu teilweise aktuellen Vorkommnissen, teilweise aber auch solchen, die schon länger zurückliegen. Macht es einen Unterschied, wenn man sich auf einen Fall konzentriert, der mehrere Jahrzehnte zurückliegt?
Ich glaube schon. Ich erinnere mich an Fog of War von Errol Morris, wo er McNamara interviewt hat, den damaligen US-Verteidigungsminister zum Vietnamkrieg. Das war ja 40 Jahre später. Da haben wir zum ersten Mal die Weltöffentlichkeit erfahren, dass die US-Regierung alle belogen hat. Der Krieg war schon längst verloren. Sie haben weiter Soldaten dahin geschickt in den sicheren Tod. Das hat natürlich für einen Aufschrei gesorgt. Es gab Artikel, Historiker haben sich neu dem Fall angewandt, aber es hat mich jetzt in meinem persönlichen Umfeld nicht wirklich berührt. Das sind diese 40 Jahre dazwischen. Die Verunsicherung bei diesen Missbrauchsfällen, die jetzt in diesen aktuellen Dokumentationen da sind, geht halt so weit, dass es den persönlich intimsten Kreis von jedem, auch von Leuten, die nicht missbraucht worden sind, irgendwie berührt. Da es eben in dieser Emotionsspirale von heute noch ist, Michael Jackson ist tot, aber alle anderen sind noch am Leben, diese Empörungsspirale, diese Wut, diese Aggression, das ist alles jetzt hier in unserer Gegenwart. Und um jetzt nochmal den ganz großen Rahmen zu machen, hier ein Spin, da ein Frame, wer erzählt die Geschichte, wer bekommt die Deutungshoheit? Das sind so moderne Kunstbegriffe, wo viele die Augen rollen, aber das sind nun mal Begriffe, die unsere Wirklichkeit beschreiben. Diese Dokumentarfilme stehen für etwas wirklich Größeres. Das eine ist der Fall des Missbrauchs. Das andere ist, wir leben in einer Zeit, wo es wichtig wird, immer wichtiger wird, wer erzählt wie welche Geschichte und wer hat dadurch die Macht. Ne? Deshalb ist übrigens der Weg ins Kino noch der beste Weg, um sich dagegen zu wappnen. Weil wo kann man diese Mechanismen besser und angenehmer sehen als dort? Aber wie gesagt, es gibt keine befriedigenden Antworten. War Michael Jackson pädophil oder nicht? Es gibt Widersprüche, es gibt einerseits, andererseits und wir alle müssen anfangen, damit zu leben. Weil ich glaube, es gibt nicht den großen Blick auf alles. Das kann es nicht geben. Aber diesen Dokumentarfilm Leaving Neverland gibt es und den sollte man auf jeden Fall sehen.
Eine definitive Empfehlung von uns beiden, so viel kann man sagen. Leaving Neverland, das ist die 4-stündige Dokumentation, die Sie jetzt im deutschen Fernsehen sehen können, heute und morgen Abend bei ProSieben.